Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 23. Mai 2024. Im Leben kann es nie immer nur bergauf, aber eben auch nie immer nur bergab gehen. Das ist das Tröstliche. Und meistens dann, wenn wir auf der Überholspur des Lebens unterwegs sind, wenn wir uns einbilden, auf einer nicht mehr enden wollenden Welle der Glückseligkeit zu reiten, dann treffen uns besonders hart die Kinnhaken aus der Wirklichkeit. Dann schlägt die Realität zurück, holt uns auf den Hartbeton, Boden, manchmal knallen, prallen wir auch auf, müssen uns wieder aufrappeln und eben mit einer Durchbeißerallüre durchstehen. Da muss man durch die Probleme lösen, die man sich selber eingebrockt hat, die Lasten des Lebens tragen. Und nichts ist trügerischer als das Versprechen des Staates, der behauptet, wir nehmen dir die Lebenslasten ab, wir tragen dich, die Solidaritätsgemeinschaft, die Solidargemeinschaft, die sorgt dafür, dass du lebenslang sozusagen das Hängemattengefühl bei dir kultivieren kannst. So ist eben das Leben nicht. Das Leben hat wunderbare Seiten, aber es hat eben auch dunkle, finstere Seiten. Beides gehört zusammen und die Schicksalsschläge, die Rückschläge, die Kinnhaken der Wirklichkeit, die muss man wegstecken können und sich immer wieder aufrappeln, sich motivieren. Und diese Sendung versteht sich ja gewissermaßen auch als so eine Art Aufrappelungstherapie jeden Morgen, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, nicht durch Selbsthypnose, sondern durch rationale Grundhaltung, dass die Probleme, die uns da entgegendröhnen, entgegenknallen, dass das selbstverursachte Probleme sind, die man dann eben auch wieder lösen muss. Da muss man durch. Und eben dieser Zynismus, all diese Dinge, die ich da gelegentlich anspreche, die haben da keinen Platz, meine Damen und Herren. Und selbst in den finstersten Verwerfungen, in den fürchterlichsten Konflikten muss man ja einen Ausweg suchen. Ich habe ein Interview gemacht, zweiter Teil, mit dem britischen Ex-Diplomaten Alastair Crook. Dieses Mal sprechen wir über Gaza, über den Nahostkonflikt. Ich meine, das ist ein Abgrund an Unlösbarkeit, ein Abgrund an Feindschaft, ein Abgrund auch an vor allem auch religiös aufgeladenen Auseinandersetzungen. Niemand kennt da den Ausweg. Die Emotionen peitschen hoch. Und gerade in so einer Kampfzone ist es besonders wichtig, mit Nüchternheit, Offenheit und auch einem Verständnisbewusstsein anzutreten, eben verstehen zu wollen, um Brücken zu bauen, um hinter die Feindbilder und die Fronten und die Schützengräben zu blicken. Und das ist enorm wichtig und das ist eine der entscheidenden Aufgaben des Journalismus, meine Damen und Herren, Brücken der Verständigung, des Verständnisses, des Verstehens zu bauen. Und wir leben in einer Zeit der zertrümmerten Brücken, der brennenden Brücken, ja geradezu einer mutwilligen Selbsteinbunkerung im Kerker der eigenen Vorurteile. Das ist doch, was wir heute beobachten. Nicht nur in der Gesellschaft vielleicht noch etwas weniger als in der Politik, aber wir sind im Moment, vor allem im Westen, von Politikern geführt oder von Politikern sozusagen angeleitet, in die Irre geführt, die Halbblinden führen die Tauben, was auch immer. Wir sind von Politikern gesteuert, die dieses verstehen wollen, die Bereitschaft zur Verständigung, letztlich zur Diplomatie, gar nicht mehr erkennen lassen. Man schwelgt in Feindbildern, in Dämonisierungen, in Vermonsterungen. Und wenn es nur noch Monster gibt, ja, dann haben sie auch die perfekte Entschuldigung, dass es eben keine Diplomatie mehr geben darf. Das ist das große Problem. Darüber habe ich auch mit dem Alastair Crook gesprochen, aber über vieles mehr. Ich empfehle Ihnen, dieses Interview zu schauen. Es ist ausführlich. Wir haben fast 90 Minuten gesprochen. Israel, Nahe Osten, die innenpolitische Entwicklung, die Hamas, wie dieser ganze Konflikt sich auch in ja religiöser Hinsicht aufgeladen hat. Also ich glaube, eine fundierte Geschichtsstunde in zeitgenössischer Politik mit dem Resonanzkörper auch, ja, der Hintergründe und auch der Herkunftszusammenhänge. Würde mich freuen, wenn Sie da einsteigen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von Alistair Crook und der wird sicherlich nicht zum letzten Mal in diesem Programm erschienen sein. Heute erscheint die neue Weltwoche, die gedruckte Weltwoche, wieder ein Feuerwerk an Meinungsvielfalt, eine fulminante Packung unterschiedlichster Perspektiven und Sichtweisen. Ich gratuliere da meinen Kollegen, habe große Freude an diesem Blatt. Die Titelgeschichte, natürlich die Weltwoche, gibt immer etwas Gegensteuer. Und wir geben ja auch jenen das Wort, die auf der Anklagebank sitzen oder bald auf der Anklagebank sitzen, die Umstrittenen, die Reizfiguren, die kommen bei uns zum Wort und müssen sich nicht immer verteidigen, müssen nicht immer sozusagen der Inquisition oder dem Kreuzverhör gegenüberstehen. Und im Moment ist natürlich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine der ganz großen Reizfiguren. Auch in Israel, da spalten sich die Geister und jetzt international mit diesen Bestrebungen da des Gerichtshofs in Den Haag auf die Anklagebank zu setzen, zusammen mit den Hamas-Führern. Das hat natürlich noch einmal die Emotionen hochpeitschen lassen. In Israel fassungsloses Entsetzen. Bei uns sehr viele Israel-Kritiker, die sich jetzt bestätigt fühlen. Ich habe gestern den allzu selbstsicheren Israel-Kritikern ein paar kritische Gedanken entgegengehalten. In der Weltwoche allerdings spiegeln wir unterschiedliche Sensibilitäten. Wir lassen nun zu Wort kommen, also ist das Titelbild, mein Bruder Bibi. Der Bruder soll mal erklären, wie der eigene Bruder tickt. Der Ministerpräsident und Kollege Pierre Heumann hat mit Ido Netanyahu gesprochen. Er versucht, die Motive seines Bruders darzustellen und auch aus seiner Sicht, und ich glaube, diese Sicht teilen sehr viele Israeli, aus seiner Sicht den Gaza-Konflikt. Das ist diese Perspektive. Dagegen geschnitten haben wir den jungen Historiker Viktor Willi, der ein Institut unterhält und der sich sehr gut auskennt im Nahen Osten. Und er nimmt die Hamas unter die Lupe und zwar sehr differenziert. Das ist vielleicht nicht so ein Monoblock, wie ich das manchmal in meinen Sendungen darstelle. Also wir haben hier unterschiedliche Betrachtungsweisen am Start in der neuen Weltwoche zu diesem Konflikt, der die Menschen aufwühlt. Röstis Stromausfall, das ist interessant, auch für Deutsche. Wir haben ein neues Stromgesetz, das zur Abstimmung kommt. Ausfluss einer verkachelten Energiestrategie, ähnlich wie in Deutschland, wobei die Deutschen übertreiben alles, das Gute wie auch das Schlechte. Und bei der Energiestrategie sind sie wieder einmal so etwas wie ein Weltmarktführer des Negativen, des Nicht-Funktionierenden. Dann das Interview, das ich geführt habe auf Daily mit Björn Höcke. Wir haben es aktualisiert, wir haben es jetzt in gedruckter Form hier auch in der Zeitung drin für Sie. Jeder soll da leben, wo sein Herz hingehört. Björn Höcke, auch so eine Reizfigur, mit der man ja angeblich gar nicht reden soll oder reden darf. Wir tun das natürlich trotzdem, nicht um uns da zu verbrüdern und zu fraternisieren, sondern einfach um die andere Sichtweise, um auch einmal die Angeschuldigten, die Umstrittenen da zu Wort kommen zu lassen. Die Weltwoche redet eben auch mit denen da niemand mehr redet. Dann habe ich noch ein großes Interview gemacht mit Oliver Stone, auch auf dem Videokanal bereits in der Originalfassung zu sehen. So interessant, was er zu berichten hat. Auch dies findet sich im neuen Heft. Ein großes Porträt der Sängerin aus dem Kosovo, Dua Lipa, also Kosovo-Engländerin, ein Superstar, diese Dua Lipa, Porträt durch unsere Kollegin, die Schriftstellerin Sarah Pines. Axel Meyer, der Evolutionsbiologe, kommt zu Wort zum Thema drittes Geschlecht. Susan Sonntag, Carlo Ancelotti, viele interessante Namen tauchen da auf. Nichts wird Bibi davon abhalten, Israels Zukunft zu sichern. Die Sicht des Bruders, Kampf um die Seele Georgiens. In Georgien ist ein Kampf um die Zukunft zwischen Russland und dem Westen entbrannt. An Demos wird ein NATO-Beitritt gefordert. Die Europabegeisterung trägt religiöse Züge. Und mittendrin sind baltische Politiker. Ja, die Balten, sie entpuppen sich zusehends als Sicherheitsrisiko für die Europäische Union. Und ich sage das im vollen Verständnis der baltischen Positionen, die ein Trauma natürlich erlebt haben durch die Kommunisten, durch die Sowjetunion, durch die Bolschewisten. Und jetzt ist es naheliegend, dass sie natürlich auch das übrige Europa in dieses Trauma hineinziehen wollen, sozusagen in ihre Betrachtungsweise. Aber da muss man sich natürlich fragen, ist die Betrachtung der Balten auch die Betrachtung der Franzosen, der Schweizer, der Deutschen? Und da gibt es dann erhebliche Unterschiede. Aber im Moment sind in der Europäischen Union wenig Politiker zu erkennen, zumindest nicht an der merkbaren Oberfläche Politiker, die eben auch in aller Freundschaft da den Kollegen im Baltikum sagen, so geht's nicht, ihr könnt es nicht einfach mitdemonstrieren in Georgien. Damit bestätigt ihr ja alle Urteile, Vorurteile und Erkenntnisse auf Seiten der Russen, auf Seiten der Georgier, die sagen, ja, seht her, die EU, sie agitieren da gegen Regierungen, sie stacheln den Volkszorn an, sie wollen die Destabilisierung unserer Regime, unserer Regierungen etc., unserer Staaten. Und diese Interventionen jetzt da eben der baltischen Politiker, wir haben bereits darüber gesprochen, sind natürlich auch ein, aus meiner Sicht, Ärgernis und eine Verfehlung des Auftrags, eine überschießende, eine Verabsolutierung der eigenen politischen Position, unbesehen der realpolitischen Folgen, die das haben kann. Dann darf ich hier berichten von einer Weltpremiere geradezu, beziehungsweise etwas tiefer hängen, ein Comeback. Der Weltwoche Buchverlag ist wieder da. Wir haben ihn reaktiviert, der wurde stillgelegt schon von meinem Vorgänger vor vielen, vielen Jahren. Aber nun reaktivieren wir ihn wieder. Und zwar bringen wir heraus, Anfang Juni, die Memoiren eines führenden Schweizer Diplomaten, Jean-Daniel Rouch, dem sozialdemokratischen Bereich kommend. Er war am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Er hat im Balkan gewirkt, im Nahen Osten. Er war involviert, und das ist besonders interessant, in den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei, in Istanbul. Die Schweiz wurde bereits beauftragt, Neutralitätsworkshops aufzugleisen. Darüber berichtet er in der aktuellen Ausgabe und hier bereits zum Vorbestellen das Titelbild Frieden und Gerechtigkeit, die Erfahrungen und Erlebnisse eines Schweizer Diplomaten an den Brennpunkten der internationalen Politik, wie ich Erdogan traf und der Westen den Frieden in der Ukraine. Verspielte Reden über die Hamas, ich habe es bereits erwähnt, Viktor J. Willi, der Historiker, mit einer Sicht, die etwas konterkariert die Auffassungen des ministerpräsidialen Bruders Ido Netanyahu. Das ist die neue gedruckte Weltwoche. Wir sind übrigens mit verstärkter Kioskpräsenz in Deutschland dabei. Erfreulich, wir haben steigende Absätze und auch unser E-Paper, etwas kompakter, etwas stärker auch auf Deutschland, aufs Internationale fokussiert. Im Schweizer Blatt sind auch noch viele Schweizer Themen drin. Die sind auch interessant. Also ich lade Sie ein, hier entweder die Printausgabe oder aber auch unser E-Paper zu abonnieren. Kommen wir zu den Nachrichten, kommen wir zu den Aktualitäten des Tages. Siemens und Mercedes, politische Nacherziehung der Mitarbeiter. Die Übergriffigkeit dieser Konzernleitungen ist aus schweizerischer Sicht stossend. Wir lesen in Interviews, dass die Topmanager dieser Autokonzerne jetzt dazu aufrufen, eben ihre Angestellten, die AfD auf keinen Fall zu wählen. Also hier werden politische Wahlbefehle gewissermaßen abgegeben. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Ich meine, es geht einem Konzernchef doch überhaupt nichts an, was die Mitarbeiter da wählen. Das ist eine, ja, das ist eine Einmischung, das ist eine unfreundliche Übernahme sozusagen oder der Versuch einer unfreundlichen Übernahme meiner sehr persönlichen und auch privaten Wahlentscheidung, die da stattfindet. Und dieses Vorpreschen, dieses Vordrängen, diese Anmaßung da der Konzernchefs zeigt vielleicht, was in den deutschen Spitzenkonzernen schiefläuft. Die sind Opfer des politischen Zeitgeists. Sie lassen sich da immer hin und her treiben. Während der Klimapanikzeit, da haben sie die Klimapolitik kritiklos übernommen zum eigenen Schaden. Jetzt haben wir eine Polithysterie in der Bundesrepublik. Also tanzen sie da wieder nach dem Takt der Regierenden. Wir haben hier eine Verklumpung zwischen Politik, Konzernwelt und Medien, und das ist nicht gut, da leidet die Vielfalt, da leidet die Streitkultur, da leidet letztlich die Demokratie. Und dann kommt eben so eine Art ein Gesinnungssenkblei, das sich da über alles hinwegwälzt und wie eine Platte, ja, wie eine Art beengende, sauerstoffraubende Behelligung empfunden werden muss. Jetzt hier also dieses Vordringen die deutschen Konzernchefs Siemens und Mercedes, die marschieren jetzt da auch noch mit in diesen Marschkolonnen der richtigen Gesinnung. Dabei würde man annehmen, dass die vermutlich wichtigere Prioritäten haben, diese Konzernchefs, nachdem sie es ja zugelassen haben, dass die grüne Klimapolitik ihre eigenen Unternehmen in arge Bedrängnis gebracht haben. Und das ist eben auch immer ein gefährliches Zeichen, wenn die Konzernleitungen zu sehr auf politischen Konformismus machen, also quasi gutmenschlich punkten wollen da an der Gesinnungsfront, an der Moralfront gewissermaßen, dann soll das meistens ablenken von geschäftlichen Problemen. Dann möchte man sich dort profilieren, anstatt dort, wo es eigentlich der Auftrag wäre, nämlich im Geschäft. Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu, das ist ja hängig in Den Haag. Und da nun regt sich in deutschen Medien doch die eine oder andere bange Frage. Ja, was heißt denn das, wenn er nach Deutschland käme? Müssten wir ihn dann verhaften? Müssten wir ihn ausliefern? Wie verhält sich das mit der Staatsräson Deutschlands, die ja Israel sozusagen als einen Kern definiert? Geht das überhaupt? Können wir uns in diese Position bringen, einen jüdischen israelischen Politiker gewissermaßen zu verhaften und dann auszuliefern an eine gerichtliche Instanz? Da regt sich natürlich auch einige Kritik. Das ist interessant, aber interessant ist eben auch der Kontrast, als das gleiche Gericht in Den Haag damals auf die Russen losging. Da hat man applaudiert, unisono. Und jetzt hier merkt man plötzlich, ist vielleicht nicht ganz so optimal. An solchen Beispielen erkennen Sie natürlich die heillose Verpolitisierung dieser Justiz. Und das sage ich als jemand, der nicht gegen die internationale Justiz ist oder den Versuch, auch den Dschungel der Großmächte und der Staaten einigermaßen rechtlich zu bändigen. Aber man muss sich da von der Vorstellung verabschieden, dass das wie bei der Verkehrspolizei oder im Inland vor sich geht. Es gibt eben keinen Weltstaat, keinen Weltpolizisten und auch kein Weltgericht. Das Recht bleibt ein Ideal, dem man sich vielleicht annähern kann, aber am Ende des Tages bestimmt in der Außenpolitik die Macht und bestimmen die Interessen. Die EU-Bürokratie zieht die FDP nach unten. Bürokratieabbauminister Marco Buschmann, der bedauerns- und beklagenswerte, sieht sich jetzt gezwungen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Europäischen Union in deutsche Gesetze zu übertragen. Das ist eine riesige Behelligung, das ist ein gewaltiges Theater und eine Überregulierung, die da aus Brüssel auf die deutsche Wirtschaft zurollt. Und auch ein Beispiel dafür, dass eben sehr viele dieser Unsinnigkeiten in Brüssel ausgebrütet werden und dass dann eben die Mitgliedstaaten das fast widerstandslos übernehmen müssen. Weit über 80% der Gesetze, die jährlich in Deutschland in Kraft treten, die treten unter weitgehender Ausschließung des Bundestages in Kraft. Die werden gewissermaßen direkt importiert aus Brüssel. Darum haben sie diesen Bürokratie-Overkill. Darum haben immer mehr Deutsche, vor allem auch Unternehmer, das Gefühl, sie lebten da in einer Art bürokratischen Gummizelle. Und für die FDP ist das natürlich eine tödliche Dimension, eine tödliche Erfahrung. Die FDP, ich wiederhole das gerne, braucht nicht ein 12-Punkte- oder ein 5-Punkte-Programm. Die FDP braucht jetzt vermutlich ein 1-Punkte-Programm, Ausstieg aus der Ampel, bevor es zu spät ist. 75 Jahre Grundgesetz, interessant, in die Lobesartikel, in die gerechtfertigten Lobesartikel, wir haben über Schattenseiten gestern gesprochen, mischen sich jetzt auch Forderungen, und das ist erfreulich, nämlich die Forderung vor allem, Deutschland möge wieder zurückkehren zu einer Marktwirtschaft, wie sie zu Zeiten des Wirtschaftswunders, zu Zeiten des Grundgesetzes seiner Gründung aufgebaut wurde und dann geherrscht habe. Dies der Tenor jetzt vor allem auch in bürgerlichen Medien. Wäre schön, wenn da die Praxis folgte. Die AfD finde keine Leute in Baden-Württemberg, lese ich. Das ist kein Wunder angesichts dieser Verunglimpfungsorgien. Die zielen ja darauf ab, Leute abzuschrecken, macht nicht bei denen mit, ihr vernichtet euer soziales Umfeld, ihr werdet dann ausgeschlossen, ihr sterbt den Kältetod der Einsamkeit, ihr werdet dann als Radikalinskis abgestempelt. Das ist nun sozusagen die Saat dieses Hasses, der da ausgestreut wurde, auch von Seiten der Medien, dass sich dann am Schluss einfach niemand mehr getraut, bei einer AfD mitzumachen. Auf der anderen Seite hat die AfD dadurch natürlich auch einen Vorteil. Denn Karrieristen und Opportunisten werden sich hüten, bei dieser Partei mitzumachen. Bei vielen Parteien ist es ja so, dass Leute oft dabei sind, weil sie eben nicht sich für die Politik, für das Land, für die Interessen der Menschen einsetzen wollen, sondern vor allem für die eigenen, dass sie diese Parteien als soziale Aufstiegsvehikel benutzen, sozusagen als Lift des sozialen und finanziellen Aufstiegs und auch als Schnellzug zu Pfründen und einer Position, die man vielleicht in der Wirtschaft so nie erreichen könnte. Also die Ausgrenzung hat natürlich auch ihre Vorteile für die AfD, dass dort dann eben am Schluss wirklich nur noch die Idealisten und die mitmachen, denen es um die Sache geht und nicht um die Karriere, ums eigene Image. Marine Le Pen grenzt sich ab von der AfD. Auch das eine Nachricht, die breitflächig besprochen wird, mit einem unverhohlenen Triumphgefühl sozusagen. Ja, die AfD, jetzt wird sie also noch von der anderen Grüsselpartei, da von der Marine Le Pen, Le Front, Front National, Rassemblement National, werden sie also auch noch geschnitten. Anlass ist ein Interview von Maximilian Kra, auf den haben sie sich jetzt auch eingeschossen, da in Deutschland. Der Maximilian Kra hat in der Repubblica, glaube ich, in Italien gesagt, ja, nicht alle Mitglieder der SS seien Schwerstkriminelle und Verbrecher gewesen. Zum Beispiel habe es Mitglieder der Waffen-SS gegeben, wie den Schriftsteller und Literaturkünstler und Kanzlerberater von Willy Brandt, den Günter Grass. Und da wolle man ja nicht im Ernst behaupten, dass das ein Schwerverbrecher gewesen sei. Und diese Aussage ist zweifellos richtig, das ist wahr, das stimmt. Und auch das Beispiel ist natürlich eklig gewählt, könnte man sagen. Denn alle für die, die jetzt den Kra hier wieder für eine revisionistische Verharmlosung der Vergangenheit anprangern möchten, auch die müssen natürlich zugeben, und das ist ihnen vermutlich unangenehm, dass tatsächlich der Günter Grass Mitglied der Waffen-SS gewesen ist, das zugegeben hat spät in seinem Leben. Es wurde dann auch gross ausgeschlachtet, vor allem in der Frankfurter Allgemeinen, damals noch durch den lebenden Feuilletonchef Frank Schirmacher. Aber es stimmt natürlich, auch da ist eben nicht alles so ganz schwarz-weiß. Und das festzustellen, ist nicht eine Verharmlosung oder irgendwie eine Liebesbezeugung von Maximilian Kra, sondern ist einfach richtig. Günter Grass war Mitglied der Waffen-SS und er war kein Schwerverbrecher offensichtlich. Also hier auch wieder eine sterile, innenpolitisch motivierte Aufregung, die da zu reden gibt. Vermutlich sollten AfD-Politiker generell sich etwas weniger äußern in ausländischen Zeitungen zur deutschen Geschichte, weil da wird man immer irgendein Adjektiv, ein Komma oder ein fehlendes Adjektiv finden, das man denen dann um die Ohren schlagen kann. Taiwan, da hat es ja Jubelgesänge gegeben, weil der neue Regierungschef Lai da beherzte Töne angeschlagen hat gegenüber China. Ich bin da nicht so euphorisch. Ich finde das eher besorgniserregend, dass da dieser neue Regierungschef dermaßen austeilt. Denn man muss wissen, Taiwan ist auch ein gespaltenes Land. Da gibt es zum Beispiel die frühere Kuomintang, also die Partei von Chiang Kai-shek. Die will nicht diesen Konfrontationskurs mit China. Und der Politiker Lai, der ist jetzt eher etwas auf der Seite der Amerikaner, die natürlich auch da an diesem Konfliktfeld, in dieser Kampfzone etwas fordernd, sagen wir mal drängend, um nicht zu sagen aufwühlerisch und aufrührerisch in Erscheinung treten. Und es gibt in Taiwan, ich habe mit solchen Politikern auch schon gesprochen, natürlich ganz andere Stimmen, die eher etwas die Wogen glätten möchten. Und jetzt diese Attacken da aus Taiwan haben natürlich auch in China wieder die Spannungen erhöht. Das ist nicht vernünftig, das ist nicht schlau. Und es gibt viele, auch ich gehöre dazu, die befürchten in Taiwan sozusagen ein Ukraine-Szenario 2.0, dass also dort auch wieder eine übermotivierte Regierung glaubt, eines kleinen Landes, sich da, das ja faktisch Teil und juristisch Teil von China ist, nach wie vor, dass so eine Regierung glaubt, sich da mit China anlegen zu können. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Das ist natürlich ein Tanz auf dem Vulkan, ein Spiel mit dem Feuer. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich verweise auf die vielen Interviews, die wir da laufend aktualisieren. Lassen Sie sich da lehrreich aufklären und schicken Sie mir auch immer wieder Themenanregungen oder Wunschpartner für Interviews. Wir versuchen nach Kräften, das natürlich umzusetzen. Merci vielmal, einen schönen Tag und bis
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.